You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen in der Ausgabe in dieser Woche einen kurzen Blick nach Frankreich werfen, wo gerade eine Zunahme antisemitischer Gewalt zu verzeichnen ist. Wir wollen uns erneut mit Abschiebungen nach Afghanistan beschäftigen. Wir gehen auf Spurensuche nach der Geschichte der Antifa in Halle und wir geben einen Veranstaltungstipp für kommendes Wochenende in Leipzig. Los geht's. Zurzeit ist jeder Samstag in Frankreich neongelb, das heißt die Gelbwesten gehen auf die Straße, um gegen den sozialen Notstand in Frankreich zu protestieren. Am vergangenen Samstag gab es dabei auch unschöne Szenen. Der konservative Philosoph Alain Finkielkraut ist am Rande der Gelbwesten-Demo in Paris von Gelbwesten bedrängt worden. Er ist dabei unter anderem als Zionist beschimpft worden, der zurück nach Jerusalem gehen solle. Eine antisemitische Drohkulisse, bis dann Polizisten dazwischen gegangen sind. Von Anfang an war die Gelbwestenbewegung heterogen zusammengesetzt gewesen. Rechte und Linke haben daran teilgenommen, durchaus umkämpft, mit verschiedenen Konjunkturen. Ihr hört Bernhard Schmid aus Paris über die Zusammensetzung der Gelbwestenbewegung und den Vorfall am vergangenen Samstag.
Linke, Rechte, Leute, die sich selber als unpolitisch begreifen, auch wenn das natürlich nicht unpolitisch ist, an einem solchen Protest teilzunehmen. Und es gibt Vollverstrahlte und die Irrenhausfraktion, die in Deutschland würde man sagen die Aluminiumhütchenfraktion. Es gibt eine Strömung da drin, die Verschwörungstheorie-affin ist. Also eine solche Fraktion reagiert natürlich allergisch auf einen sowohl wegen seiner politischen Positionierung umstrittenen, als auch als jüdisch charakterisierten Protagonisten wie Herrn Finkielkraut. Also konkret, der ihn am stärksten beschimpft hat, also das Wort Jude fiel nicht. Das wurde zunächst durch die Regierung behauptet, er sei als dreckiger Jude beschimpft worden. Das lässt sich aber nicht verifizieren. Das lässt sich nicht bestätigen durch die Videoaufnahmen. Das Wort Zionist fiel allerdings, wobei das von vielen Leuten als Synonym benutzt wird, zumal jemanden als Juden zu beschimpfen unter bestehende Strafgesetze fiele. Der ihn beschimpfte war wohl ein reaktionärer Muslim. Das heißt, dieser Mann, der inzwischen auch identifiziert worden ist durch die Behörden, trug einen Salafistenbart oder ahmte jedenfalls die Barttracht der Salafisten nach. Also ein Vollbart ohne Schnauzer, der Schnurrbart ist rasiert. Das heißt, das handelt sich, was auch die Polizei zu bestätigen scheint, um jemanden mit reaktionär-islamischem Hintergrund. Solche Leute sind vereinzelt drunter, wenngleich sie nicht wirklich eine Komponente in der Bewegung bilden. Aber die fühlen sich natürlich sicherlich wohl im eher Verschwörungstheorie-affinen Teil. Und die fühlen sich ja auch irgendwie subjektiv als Rebellen. Also die sind irgendwo mit dabei in der tatsächlich heterogenen Bewegung. Es sind auch originär faschistische Elemente dabei, wenngleich sie eher zurückgedrängt wurden. Man muss dazu sagen, die außerparlamentarische extreme Rechte, die stiefelfaschistische, gewaltbereite, neonazistische, die war vor allem in den ersten beiden Monaten relativ massiv dabei. Es hat sich zum Teil wieder etwas zurückgezogen, ihre aktive Beteiligung etwas zurückgenommen, weil es Auseinandersetzungen mit Linken gibt, seit Ende Januar verstärkt, weil sie auch fürchtet, unter den Druck der Strafverfolgungsbehörden zu geraten, wie ja auch Teile der Gelbwestenbewegung unter Strafverfolgungsdruck geraten.
Die antisemitischen Beschimpfungen gegen Alain Finkielkraut sind, wie ihr gehört habt, nicht von Rechtsextremen ausgegangen, sondern von einem Islamisten. Der Vorfall am Samstag fällt trotzdem ins Licht einer Situation, in der es eine Zunahme an rechtsextremen und antisemitischen Vorfällen in Frankreich gibt.
Es gibt ja eine recht massive Offensive. Es gab mehrere Drohbriefe mit Hakenkreuzen, nicht nur an jüdische Personen, auch an die sozialdemokratische Regionalpräsidentin in Südfrankreich, Carole Delga. Es gab Kreuzschmierereien am örtlichen Sitz der französischen KP in Vienne, in der Nähe von Grenoble. Es gab mehrere solche Vorfälle. Also das lässt sich genuin rechtsextrem einordnen. Der dramatischste Vorfall, den habe ich noch gar nicht benannt, das waren die Hakenkreuze, die am Rathaus des 13. Pariser Bezirks vor vergangene Woche, also vor circa 10 Tagen, auf Porträts der früheren Ministerin, die im vergangenen Jahr verstarb, Simone Veil, geschmiert wurden. Simone Weil ist eine Hassfigur in den Augen der antisemitischen Milieus. Sie war jüdische Auschwitz-Überlebende im Alter von 17. Sie war liberale Ministerin und sie war die Ministerin, die als Gesundheitsministerin 1975 die Legalisierung, die Freigabe der Abtreibung der Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 10 Wochen durchgesetzt hat, gegen konservative und reaktionäre Widerstände. Und in der antisemitischen Rechten ist sie die Völkermörderin, die das Verschwinden der Franzosen plant. So irre wurde das damals geschrieben und so wird sie in antisemitischen rechtsextremen Milieus heute noch diskutiert. Ihre Porträts wurden auf Briefkästen am Rathaus des 13. Pariser Bezirks angebracht.
All das nicht genug. In der Nacht von Montag auf Dienstag reihte sich ein weiterer Vorfall ein. Auf einem jüdischen Friedhof im Elsass sind Dutzende Grabsteine mit Hakenkreuzen beschmiert, mehrere Grabsteine umgestoßen worden. All diese Vorfälle waren dann auch Anlass für mehrere Kundgebungen, die am Dienstagabend in Paris stattgefunden haben. Während jede öffentliche Stellungnahme gegen Antisemitismus zu begrüßen ist, stellt sich die Frage, ob es dabei bleiben darf. Denn Antisemitismus in Frankreich ist ein tiefergehendes Problem. Im vergangenen Jahr sind etwa 541 antisemitische Vorfälle registriert worden.
Es gibt seit dem Jahr 2000 immer wieder Picks, also Spitzenmomente, wo antijüdische Gewalt aufflammt, mit unterschiedlichem Hintergrund, rechtsextreme Antisemiten, Verschwörungsidioten, Menschen mit arabischem Hintergrund. Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts im Jahr 2000, also es gab etwa massive Ausschreitungen im Herbst 2000, parallel zum Beginn der sogenannten zweiten Intifada, damals im Jahr 2000. Es gibt jetzt eben wieder einen massiven Zuwachs, der sich aus unterschiedlichen Quellen nähert. Also die Statistik lautet, dass es eine Zunahme von 74% im Jahr 2018 gegenüber 2017 gäbe, wobei 2017 einen Rückgang markiert hat, dass es gibt einen Wiederanstieg von Angriffen auf jüdische Menschen und Einrichtungen, was vergangene Woche publik wurde, eben in dem Kontext, wo auch gerade die Hakenkreuzschmierereien an dem Porträt von Simone Weil und so weiter passierten. Also das wird tatsächlich breit thematisiert und auch als dramatisch wahrgenommen.
Dramatisch ist es und das Problem ist nicht gegessen. Dies durchaus als Ankündigung für die Antifa-News zu verstehen. Wir haben uns vorgenommen, demnächst noch einmal ausführlicher auf Antisemitismus in Frankreich zu blicken. Am Montagabend fand erneut eine Sammelabschiebung nach Afghanistan statt. Vom Flughafen Frankfurt am Main aus wurden per Charterflug 38 geflüchtete Menschen nach Kabul abgeschoben. Die meisten von ihnen lebten in Bayern. Gegen diese Abschiebung fanden am Montagabend auch Proteste statt. Mehrere Gruppen hatten zur Kundgebung auf dem Flughafengelände aufgerufen, um auf die Sicherheitslage in Afghanistan aufmerksam zu machen. Das Afghan Refugee Movement hat die Kundgebung organisiert und ein Mitglied der Gruppe erklärt, wie der Protest am Montag abgelaufen ist.
Ja, wir haben uns dort um 18.30 Uhr versammelt, um gegen die 21. Sammelabschiebung nach Afghanistan zu protestieren. Es waren auch ein paar Medienvertreter da, um darüber zu berichten. Und dann waren auch von vielen Organisationen Leute da, von Pro Asyl, von Hessischen Flüchtlingsrat, aber auch Einzelpersonen und Unterstützungsgruppen. Es war eine Samba-Gruppe da. Und wir sind dann nach einem Redebeitrag von einem Geflüchteten aus Afghanistan, sind wir dann lautstark quasi dort durch die Halle gezogen, haben eine Runde gedreht, haben dann auch noch Redebeiträge vom Hessischen Flüchtlingsrat unter anderem gehört. Und gegen 8 Uhr war dann unsere Demonstration dort zu Ende.
Trotz der Demonstration wurden am Montagabend vom Flughafen Frankfurt am Main Menschen nach Afghanistan ausgeflogen. Seit Ende 2016 schiebt die Bundesregierung wieder Menschen in das Land ab, obwohl die Sicherheitslage alles andere als sicher ist. Das Auswärtige Amt warnt beispielsweise ausdrücklich vor der Reise nach Afghanistan. Das Amt begründet dies wegen immer wieder und in vielen Landesteilen aufflammender Kämpfe zwischen afghanischen Sicherheitskräften und vor allem den Taliban, aber auch dem regionalen Ableger des sogenannten Islamischen Staats. Die Sicherheitslage sei in großen Teilen des Landes unübersichtlich und nicht vorhersehbar. Landesweit komme es zu Attentaten, Überfällen, Entführungen und anderen Gewaltverbrechen. Das ist die Einschätzung des Auswärtigen Amtes über Afghanistan. Wie es den abgeschobenen Menschen geht, wenn sie in Kabul landen, das erzählt hier noch einmal ein Mitglied von Afghan Refugee Movement.
Soweit wir wissen, werden die ja in den ersten 2 Wochen ungefähr noch in einem Hotel untergebracht nach der Abschiebung und dann sind sie quasi auf sich allein gestellt. Es ist halt je nachdem, was im Hintergrund die Person hat, unterschiedlich. Ja, wenn die Person vielleicht noch nie in Afghanistan war, weil sie im Iran oder in Pakistan geboren ist und dort auch gar keine Familie mehr hat, also dann ist, wenn die Person die Möglichkeit hat, ja, das sind natürlich auch finanzielle Mittel vonnöten dafür, ist die dann so schnell wie möglich wieder dabei, aus dem Land zu fliehen. Wenn sie Familie hat, wird sie vielleicht noch versuchen, bei der unterzukommen, wenn es möglich ist. Aber was halt alle Leute betrifft, die abgeschoben werden, die haben halt alle so ein Stigma. Erstmal, dass die vielleicht Kriminelle sind oder Straftäter. Und zweitens, ja, dass sie halt jetzt aus Europa kommen und eventuell auch Geld haben oder auch Verräter sind oder Spione. Also da haben die Personen auf jeden Fall zu kämpfen, wenn die sich quasi wieder in die afghanische Gesellschaft eingliedern wollen würden, was die meisten aber nicht wollen, weil es viel zu schwierig ist. Und deswegen treten die meisten doch wieder die Flucht an, wenn sie halt die Möglichkeit dafür haben, was natürlich jetzt nicht bei allen der Fall ist, dass die dann finanziell dazu in der Lage sind.
Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat vor der Abschiebung am Montag darauf hingewiesen, dass Afghanistan kein sicheres Land ist und die drohenden Abschiebungen Afghanen in die Verzweiflung treiben, bis hin zum Suizidversuch. Und obwohl das Auswärtige Amt und Menschenrechtsorganisationen immer wieder auf die unsichere Lage in Afghanistan hinweisen, schiebt die Bundesregierung weiterhin dorthin ab. Und immer wieder finden Proteste gegen diese Abschiebungen statt. Dieser Kampf gegen bürokratische und politische Windmühlen trübt die Stimmung in der afghanischen Community und deren Unterstützungsgruppen.
Also es ist natürlich super frustrierend, gerade wenn man aktiv gegen das Unrecht vorgeht und protestiert und alles Mögliche versucht, um es zu verhindern und es scheinbar keine Wirkung zeigt und die Abschiebungen gerade in Bayern auch noch total ausgeweitet werden. Es ist super frustrierend und demotivierend auch, sich dagegen einzusetzen. Es ist dann halt schwer, noch den Leuten zu sagen, dass es sinnvoll ist, dagegen zu demonstrieren, wenn man sieht, dass die Demonstrationen keine Wirkung zeigen, wo wir am Anfang noch nicht so das Gefühl hatten, dass die keine Wirkung zeigen. Das ist mittlerweile halt dann schon irgendwie Frustration gibt. Andererseits muss es auf jeden Fall weitergehen, weil halt es doch noch ein Zeichen für die Community ist, dass halt nicht alle damit einverstanden sind mit den Abschiebungen. Aber klar, es ist vor allem jetzt große Frustration, Demotivation in der Community.
Es gilt, dieser Frustration zu trotzen und weiter öffentlich darauf aufmerksam zu machen, dass Abschiebungen nach Afghanistan inhuman und abzulehnen sind. Es gilt auch, die Kämpfe von Gruppen wie dem selbstorganisierten Afghan Refugees Movement zu unterstützen und sich mit ihnen und ihren Forderungen solidarisch zu zeigen. Wie in einer Stadt Nazis und andere Rechte aufgestellt sind, das steht niemals endgültig fest, sondern ist ein Ergebnis von Auseinandersetzungen, die immer wieder geführt werden müssen. In diesem Sinne lohnt es sich auch, sich mit der eigenen bewegungsbezogenen Lokalgeschichte auseinanderzusetzen. Hier eine kleine Spurensuche in der Stadt Halle.
Das Lied, das ihr gerade gehört habt, ist aus dem Jahr 1990, kurz nach der sogenannten Wende. Zwei ehemalige, aktive Menschen erinnern sich an die Zeit zurück, in der die DDR zu Ende ging.
Die Grundstimmung selbst war erstmal eine sehr gelöste, eine sehr durcheinandere, weil ja im Prinzip Ende 1989 hier alles, was so staatliche Kontrolle und so weiter war, relativ zusammengebrochen, sogar deutlich zusammengebrochen ist. Das führte dazu, dass zum einen sehr viele Freiräume entstanden sind, dadurch, dass zum Beispiel die Polizei gerade gar nicht so richtig wusste, ja, nach welcher Gesetzeslage sie zu handeln hatte. Sie hatte sich tatsächlich auch vorher mit der Unterstützung des Systems der DDR ein bisschen, sagen wir mal, auch keinen guten Ruf erarbeitet. Und der hallte natürlich dann auch danach weiter. Das heißt, sie waren total verunsichert und es entstand auch so ein Freiraum dahingehend, dass überhaupt nicht klar war, ab irgendeinem Punkt, welche Gesetzeslage gerade so gilt.
War auf jeden Fall ziemlich chaotisch, wild und die Zukunft stand plötzlich in den Sternen und man hatte plötzlich ungeahnte Möglichkeiten.
Der nach der Wende entstandene Freiraum bot Subkulturen wie Punk, Gruftis und Nazis die Möglichkeit, sich auszuleben und sich weiterzuentwickeln. Dabei nutzten rechte Strukturen die zunehmende Abwesenheit der Regierung und der Polizei, um sich gewalttätig auszuleben. Die gesamte Gesellschaft lebte einen rassistischen Grundkonsens.
Was mit der Ideologie immer einhergeht, ist ja, dass man dann auch Feindbilder braucht. Und auch diese Feindbilder wurden gesucht und gefunden. Und es waren ganz oft Punks, Gruftis, irgendwas, Leute, die einfach so nicht ins Raster gepasst haben. Und das war aber auch wiederum, es gab die, die das vollzogen haben und es gab die, die das okay fanden in der normalen Bevölkerung. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Punk rumgelaufen ist, war es nicht selten, dass man gehört hat, dass man so eine Sprüche wie "Euch haben sie ja vergessen zu vergasen". Ich kann mich explizit an eine Situation erinnern, wo wir von Nazis zusammengeschlagen wurden und danach von der Bevölkerung beschimpft noch, weil dass sie es richtig gemacht haben, weil wir sollen ja mal gucken, wie wir aussehen und so, ne?
Durch die steigenden Übergriffe und Gewalttaten war es nötig, zu lernen, sich zur Wehr zu setzen. Keiner wollte die bloße Opferrolle einnehmen.
Ich würde mich persönlich eigentlich als jemand sehen, der Gewalt grundsätzlich ablehnt. Aber die Gegebenheiten auf der Straße haben das einfach erforderlich gemacht. Man musste sich zur Wehr setzen. Also selbst ich wurde eben täglich angegriffen. Das ist schon auch immer schlimm und krass gewesen, da das Chaos, die Gewalt, das Blut, also direkt zu erfahren.
Es war irgendwann klar, dass man sich wehren muss. Und das musste man auch lernen. Wir waren ja eigentlich im Prinzip gar nicht, also ich für mich kann nur sagen, ich war es nicht gewöhnt, mich zu wehren. Das kam irgendwann, weil man immer mehr in Fokus gerutscht ist. Ne? Also gab Situationen, wo tatsächlich 3-4 Nazis in so eine Gruppe von Gruftis oder so reingegangen ist. Die waren aber 20 und die haben den Grufts auf die Nase gehauen, die haben sich nicht gewehrt. Das war gar nicht so ein Konsens von, oder man hatte nicht die Erfahrung gehabt, dass man sich wehren konnte. Das heißt, man musste in dieser Umbruchzeit ja auch sich irgendwie zusammentun, um nicht permanent Opfer zu werden von Übergriffen. So, das war vielleicht so ein bisschen der Auslöser. Ja.
Aber der Alltag der Antifa bestand nicht nur aus Gewalt und Straßenkämpfen. Es gab auch friedliche Aktionen und es wurde viel gefeiert.
Es gab so eine Art Nachholeverhalten. Plötzlich spielten die ganzen Bands, die vorher nicht möglich waren, in den Häusern und so. Und es war eigentlich jeden Abend Party. Dann gab es noch so illegale Kneipen und sowas. Man war eigentlich fast jeden Abend irgendwo unterwegs, um diesen fast Rausch der Zeit eigentlich auch so mitzunehmen. Und dazwischen musste man sich dann eben wehren.
Die Aktivistin bestätigt, Antifa hieß aber nicht allein Angriff.
Es wurde auch sehr viel organisiert. Es gab sehr viele Vernetzungstreffen, wo eben die Antifa organisiert wurde. Ja, da haben eben auch viele erfahrene Männer vor allen Dingen gesprochen. Aber mir hat auch tatsächlich die Erfahrung gefehlt, da auch direkt mitzusprechen. Aber es waren durchaus Frauen da. Die haben aber nicht so im Vordergrund gestanden wie heute. Also das war schon eine komplett andere Zeit.
Wie gerade angesprochen, sind seit 30 Jahren viel mehr Frauen Teil der antifaschistischen Szene geworden. Zudem ist die Anzahl der gewalttätigen Auseinandersetzungen zurückgegangen und die Theorieansätze sind breiter aufgestellt. Trotzdem bleibt der Blick von außen kritisch.
Die Presse hat auch damals schon immer geschrieben von rivalisierenden Jugendbanden links und rechts, die sich irgendwie oft, also das heißt, diesen Ansatz, warum es eigentlich ging, dass man nämlich tatsächlich Straßenterror und Nazi-Strukturen eigentlich versucht hat wegzukriegen und klein zu halten, was ja auch teilweise sehr erfolgreich funktioniert hat, ja? Das ist untergegangen. Und das ist, glaube ich, was bis heute bleibt, dass man immer ganz schnell sozusagen dieses Links gleich rechts, also dass es bis heute ganz schwer ist, tatsächlich zu vermitteln, was da eigentlich stattfindet.
Auch die Aktivistin sieht kritisch, dass sich die linken Gruppen heutzutage immer mehr voneinander abgrenzen.
Und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich doch denke, dass man eben solidarisch zusammenstehen sollte.
Es gibt einige Punkte, an denen man noch arbeiten sollte und die neue Denkansätze brauchen. Deshalb sollten wir uns bereichern und uns gegenseitig unterstützen.
Lass es raus! Lass es raus! Lass es raus! Lass es raus!
Jenseits der Historie in Halle. Am Wochenende gibt es antifaschistische Vernetzung und Bildung in Leipzig.
Antifa-Wochenende in Leipzig. Es passiert nichts Gutes, außer wir tun es. Für eine antifaschistische Praxis. Habt ihr keinen Bock mehr auf Nazis? Wollt ihr etwas gegen den Rechtsruck tun oder euch einfach zu Antifaschismus bilden? Dann kommt am 22. und 23. Februar zum Antifa-Wochenende in Leipzig. Start am 22., den Freitag um 18 Uhr und am Samstag, den 23. um 12 Uhr. Alle weiteren Infos findet ihr vor Ort im Plug in der Industriestraße 101 oder unter www.rassismus-tötet-leipzig.org.
Das waren die Korax Antifa News, die ihr an jedem Donnerstag hören könnt in den drei tagesaktuellen Magazinen von Radio Korax, morgens und mittags auch in Berlin, Potsdam und bei Radio Swupfort. Ich verabschiede mich bis nächste Woche. Nachhören wie immer unter freie-radios.net.